Eine schwierige Transformationssituation führt jetzt offensichtlich dazu, dass die Nachfrage deutlich zurückgeht. Verbunden mit Preiskämpfen, die die Preise nach unten befördern, das wird Auswirkungen haben auf die Zulieferer. So, und das trifft jetzt auf eine Situation, wo die Zulieferer möglicherweise hoch investiert haben und investieren, den Break-Even noch nicht geschafft haben. Da wird sicherlich noch den einen oder anderen Fall geben, der durch schweres Fahrwasser gehen wird.
Hallo und willkommen zur neuen Folge unseres Shift Happens Podcasts. Heute spreche ich mit Manfred Meiering, einem CRO-Veteran aus der Automotive-Branche. Wir sprechen über den Zustand der Automobilbranche und Go-To-Maßnahmen in Krisenfällen. Diesmal haben wir remote aufgenommen, auch ohne Profi-Equipment. Verzeihen Sie mir also, wenn hier und da nicht ganz der Radioklang erreicht wird. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Herr Meiering, ich freue mich, dass Sie sprechen.
Schönen guten Morgen, Herr Kuhs. Ich freue mich auch.
Ich komme direkt zu Ihnen. Mit Ihrem Ingenieurs-Background sind Sie vor einigen Jahren oder längeren Jahren, muss ich eigentlich dazu sagen, bei VW eingestiegen, haben in unterschiedlichen Positionen rund um den Globus, das kann man bei Ihnen wirklich sagen, wir hören gleich noch mehr dazu, VW begleitet und Automotive von der Pike auf bearbeitet. Vor circa 15 Jahren sind Sie dann, man könnte sagen, mehr zufällig in die Restrukturierung gekommen, wo Sie als Interimmanager und vor allem CRO und heute auch bei ePol Mandanten unter anderem natürlich im Automotive-Bereich begleiten. Das war jetzt meine Management-Summary, das können Sie viel besser. Stellen Sie sich einmal selbst vor.
Zunächst vielen Dank. Die wesentlichen Punkte haben Sie ja schon angesprochen. Ja, es ist so, ich bin 1991, also vor jetzt deutlich mehr als 30 Jahren, mal in den USA ursprünglich bei Volkswagen eingestiegen, wo ich dann auch 16 Jahre bis 2007 geblieben bin. Die Hälfte der Zeit habe ich im Ausland verbracht. Neben den USA war es zweimal in China, war es Mexiko, Portugal. Ich war auch in der Endphase relativ häufig dann noch in Indien und Russland unterwegs. Habe dann 2007 einen mittelständischen Spezialfahrzeugbauer übernommen im Rahmen eigentlich einer Unternehmensnachfolge. Also das war sehr langfristig geplant. 2010 war es aber so, nachdem das Ganze gut angelaufen war, haben wir, also der Altgesellschafter war damals auch noch mit dabei, ein Angebot bekommen von einem strategischen Investor, das Unternehmen zu übernehmen. Das haben wir dann 2010 gemacht. Und dann ging es im Grunde genommen nach einer kleinen Pause los mit ersten Anfragen aus dem Beratungssektor zu Projekten in Sondersituationen, ob ich denn Lust hätte, ob ich noch Lust hätte zu arbeiten und etwas zu machen, und da gäbe es einen Bedarf. Also ich habe das dann begonnen und bin dann sehr schnell von der Beratungs- auf die Interim-Management-Schiene eingebogen, habe also letzten Endes mich vor allen Dingen auch um operative Umsetzung im Unternehmen gekümmert. Aufgrund meiner Historie waren es vor allen Dingen halt eben Automotive-Zulieferer, in der Regel oder fast ausschließlich in irgendeiner Form Familien, also Inhaber geführt auch. Mit einem kleinen Ausflug im Bereich Aviation, aber das war nur relativ kurz, war dann viele Jahre noch in den USA für deutsche Kunden tätig. Dort habe ich auch noch eine Gesellschaft und seit 2018 wieder zurück in Deutschland, um das, was Sie sagten, vorwiegend CRO, aber eben auch COO-Mandate größere zu übernehmen im Rahmen einer Restrukturierung. Und ja, das ist das, wo ich heute letztendlich stehe.
Ja, ich springe ganz kurz den Anfang zurück, weil Sie auch die USA mehrmals erwähnt haben, unter anderem ja auch zu Ihrem Berufseinstieg 1991 bei VW direkt in den USA. Wie kam es, dass die USA waren? Sie haben in Aachen studiert.
Ja, ich habe in Aachen und Paderborn studiert, war aber während meiner Studiumszeit schon sehr häufig bei Volkswagen als Praktikant beschäftigt. Und da hat mich damals, ich habe damals den Leiter der Unternehmensstrategie kennengelernt, einen Kanadier, der in Wolfsburg tätig war, und der hat mich einfach gefragt, wozu ich Lust hätte nach dem Studium, was ich machen möchte. Und als junger Mensch steht dann nicht sehr weit eben USA oder Kanada. Und dann war halt eben die Bereitschaft seitens VW da, ja, okay, dann geht's los in USA. Und dort habe ich dann auch wirklich als Angestellter auch erst angefangen. Das ging damals. Und bin aber von da aus dann nach knapp anderthalb Jahren nach Deutschland gewechselt.
Zur AG dann? Also.
Zur AG, aber das ging dann sehr schnell dann auch nach China.
Ja, wollte ich gerade sagen, da sind Sie ja nicht lang geblieben dann. Sie haben eben, ich habe es eingangs gesagt, rund um den Globus viele Positionen ausgeführt. Was haben Sie bei Ihren internationalen Rollen bei VW gemacht in diesen Jahren?
Ja, ich habe vom Schwerpunkt her, ich habe ursprünglich mal im Einkauf angefangen. Das ging also sehr früh los, 1993 in China. Das war das zweite Joint Venture damals, das VW gegründet hat. Ich gehörte zu der Mannschaft der ersten 30 VW-Leute, die in dem zweiten Joint Venture, der FAW-VW, in Changchun angefangen haben. Also, wenn Sie so wollen, mit 28 Jahren Pionierarbeit als Leiter des Einkaufs. Sehr jung, sehr weit weg, schon in die Verantwortung gekommen. Und so hat sich das im Grunde genommen weiterentwickelt. Bin dann über Produktmanagement, Projektmanagement, Funktionen, Entwicklung, war ich sehr lange tätig, bis hin zum Business Development habe ich unterschiedliche Bereiche halt eben bei VW durchlaufen. Und es war letzten Endes immer das Thema kritische Projekte, neue Dinge, neue Märkte, also irgendwo, wo es nicht ganz so geradeaus lief oder wo es neue spannende Dinge zu tun gab, da war ich im Grunde genommen unterwegs. Bis eben zum Schluss als Verantwortlicher für das Business Development Emerging Markets im Bereich Nutzfahrzeuge. Da ging es dann speziell um Markteintrittsstrategien China, Russland und Indien.
Wenn Sie die internationalen Projekte und Rollen, die Sie ausgefüllt haben, mit den deutschen vergleichen, kann man da irgendwo eine Überschrift drüber schreiben, mit der man sagt, was ist eigentlich anders, wenn man international arbeitet in diesen neuen Märkten? Was haben Sie da mitgenommen im Vergleich zu dem, was man in Deutschland vielleicht machen muss und lernt?
Naja, zum einen müssen Sie natürlich mit den unterschiedlichen Kulturen klarkommen und sich darauf einstellen. Dass das eine und das andere ist, wenn Sie recht jung sind, wie ich eben damals war, ist es halt eben auch eine Herausforderung, dann auch Personal zu führen und dann eben noch in einer Kultur, die nicht unbedingt ihre ist. Und in China ging es halt auch nur mit ganz wenigen Ausnahmen über Dolmetscher. Also das macht es dann oder hat es damals zusätzlich schwierig gemacht. Das mag heute in bestimmten Teilen vollkommen anders sein, aber damals war es so. Und das waren dann so Aspekte, die es halt eben herausfordernd gemacht haben.
Sie haben das eben beschrieben, dann gab es eigentlich sozusagen zufällig den Weg in die Restrukturierung und auch damit dann in die Beratung. Sagen Sie noch ein bisschen was zu diesem Nachfolgethema 2007. Wie ist das entstanden?
Ja, historisch war das bei mir sehr früh entstanden, weil irgendwann, ich glaube in den 90ern war es, gab es einen Artikel im Manager-Magazin, Tausende von Unternehmer suchen ihren Nachfolger. Das fand ich interessant und da war ich der Meinung, also wenn Tausende jetzt ihren Nachfolger suchen, dann müsste auch relativ fix jemand für mich dabei sein. Und so bin ich im Grunde genommen nach meiner Rückkehr aus Portugal im Jahr 2000, auf Deutsch gesagt, durch die deutschen Lande gezogen und habe unterschiedlichste Gespräche geführt. Und auch damals schon mit Beteiligungsgesellschaften unterwegs gewesen, auf der Suche nach einer Opportunität. Ja, und es hat dann 7 Jahre gedauert und das war letzten Endes auch mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. Ja, also es war im Grunde genommen eigentlich ein Gedanke oder eine Idee, langfristig sozusagen bis zum Ende meines Berufslebens einen anderen Weg außerhalb des Konzerns einzuschlagen.
Ja, verstanden. Auch einiges an Entrepreneur oder Gründergeist dann ja auch dabei, unternehmerische Wagnisse.
Ja, klar. Ja, und in der Zeit war es schon so, dass auch ich in jungen Jahren dort mit einer relativ hohen Fremdkapitalbelastung, wenn Sie so wollen, dabei waren. Also die Herausforderungen waren eben auch schon da. Aber dass es dann 3 Jahre später zum sehr interessanten Angebot kam, ja, das hätte ich oder wir auch nicht gedacht.
Und dann ging es im Grunde für Sie weiter, auch nochmal in die USA für einen längeren Zeitraum. Und heute, wie Sie gerade eben erzählt haben, ja auch regelmäßig eigentlich in Interim-Positionen, CRO, COO. Da spielt auch ePol eine Rolle. Sagen Sie ein bisschen was zu ePol.
Ja, ePol Turnaround Management, zusammen mit einem Geschäftspartner haben wir uns im Jahr 2022, ist das jetzt mittlerweile, überlegt, eine Zusammenarbeit einzugehen mit einem Beratungsunternehmen, eben der ePol, die wir im Vorfeld kennengelernt haben, in operativen Bereichen, klassisch wirklich operative Beratung, Shopfloor, Logistik, solche Sachen, also down to earth, zusammenzutun, um zwei Seiten halt abzudecken. Das eine ist die, ich sage es jetzt mal in Sondersituationen, das Thema Management abzudecken, aber mit der Möglichkeit, es muss kein Zwang sein, aber mit der Möglichkeit, halt eben auch operativ Projekte umzusetzen. Weil das ist vor allen Dingen eben auch mein Schwerpunkt. Mein Schwerpunkt ist nicht so sehr beratungsmäßig ein Gutachten zu erstellen, eine Präsentation zu erstellen über einen Zustand und was dann besser sein könnte. Da wirke ich gerne dran mit. Aber die Kernkompetenz ist nicht, diesen Bericht zu erstellen, das sogenannte Sanierungsgutachten, sondern letzten Endes Fokus ist hinter die Umsetzung. Und das war der Gedanke, Management und Beratung im Sinne der Umsetzung, wirklich der mittel- oder längerfristigen Begleitung eines Unternehmens, sei es nun die Begleitung oder im Rahmen einer Managementfunktion, eben anzugehen. Und so ist dieser Gedanke entstanden.
Jetzt gibt es einige Leute vielleicht, die IPOL noch nicht so genau einordnen können. Was ist die Heritage, der Ursprung von IPOL? Worum geht es bei IPOL? Da gibt es ja einen gewissen Fokus.
Ja, die beiden Gründer, Holm Fischeder und Thomas Rücker, sind alte Studienkollegen gewesen, die mittlerweile, ich glaube, vor über 25 Jahren von der TU Ilmenau heraus das Unternehmen gegründet haben, aufgebaut haben, in Thüringen und in Ilmenau auch geblieben sind. Und da vor allen Dingen auch junge Menschen rekrutieren an der TU, das Ganze weiterentwickeln, ihre Leute eben weiterentwickeln und dann wirklich ja, sehr stark auf Shopfloor-Ebene unterwegs gewesen sind. Klassische Lean-Themen, Supply-Chain-Themen, nicht nur Automotive, auch andere Unternehmen. Und es sind jetzt knapp 50 festangestellte Mitarbeiter, die dort mit auf der Payroll sind, die im Grunde genommen eine gute Ergänzung zu dem bieten, was wir auf der sogenannten Management-Seite halt eben abdecken. Und es ist auch nicht so, dass es ein Muss sein muss. Wir arbeiten mit allen anderen oder die üblicherweise auch im Markt tätigen Beratungsgesellschaften zusammen. Kann sein, muss nicht sein. Aber es gibt halt häufig der Fall, dass es sehr spezifische Shopfloor-Themen auch geht, wo es dann auch um bestimmte Umsetzungsthemen geht. Das macht ein Berater schlichtweg nicht oder nicht mehr. Muss man auch ganz klar so sagen.
Ja, es klingt schon durch, dass neben dem Zahlenverständnis auch ausgeprägtes technisches Know-how bei IPOL vorhanden ist. Wie viel Prozent sind denn dort im Herzen wirklich dann Ingenieure und wie viel BWLer sind dann da dabei?
Also ich würde sagen, 99% sind Ingenieure. Also ich habe jetzt nicht jeden CV im Hinterkopf, aber letzten Endes sind das vor allen Dingen Zahlen-, Daten- und faktenbasierte Menschen, die irgendwo einen technischen Hintergrund haben. So, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Falsches gesagt für die Kolleginnen und Kollegen, aber ich würde sagen, 98-99% haben technischen Hintergrund.
Das ist ein besonderes Skillset, auch definitiv ein USP dann ja auch am Markt. Kommen wir zurück zu Ihnen. Sie sind jemand, der umsetzt, das haben wir eben schon gehört, und Shopfloor und produktionsnah Automotive sowieso macht natürlich Sinn, wenn man sich Ihren CV anguckt. Ob ich es jetzt Turnaround, Sanierung, Transformation, auch Performance Improvement nenne, vollkommen egal. Wenn Sie neu beim Kunden sind, woran erkennen Sie mit Ihrer Erfahrung Verbesserungspotenziale?
Naja, wie ich sie erkenne, ist das eine. Das andere ist natürlich auch, zu welchem Zeitpunkt ich einsteige. Sie haben verschiedene Buzzwords jetzt gerade eben genannt. Ist es eine Transformation oder ist es eine Restrukturierung? Das ist letzten Endes eine Frage, zu welchem Zeitpunkt steigt man ein. Eine Transformation ist es im Grunde genommen dann, wenn man um 11:30 einsteigt. Eine Restrukturierung ist dann, wenn es kurz vor 12 ist oder schon liquiditätsgefährdend. Ja, und insofern unterscheiden sich da auch die Herangehensweisen. Wo und ob es Potenzial gibt, erkennt man normalerweise aus den ersten Zahlen, Daten und Fakten, aber vor allen Dingen auch dadurch, Sie sagten es ja, es ist Automotive, es hat auch immer was mit Produktion zu tun, so hat sich eben mein Leben jetzt entwickelt. Das heißt, der Gang in die Produktion, in die operativen Einheiten ist wesentlich, denn am Ende des Tages ist der wesentliche Effekt im Grunde genommen rekrutiert sich aus zwei Themen heraus oder häufig. Das eine sind die Materialkosten auf der Einkaufsseite, aber auf der anderen Seite sind es die operativen Themen, die aber in der Regel auch ein bisschen Zeit brauchen. Also insofern hat das auch sehr viel mit Erfahrung zu tun, wo man am Anfang hinguckt.
Ja, gibt es da Tipps und Tricks oder Hacks, wie man heute sagen würde, wie genau gehen Sie vor? Gibt es Checklisten, die Sie durchgehen oder auch Experten, die Sie zu Einzelthemen nochmal hinzuholen, aus dem IPOL-Kreis zum Beispiel oder Ihrem Netzwerk, wie ist Ihr Vorgehen?
Also ich fange nicht an, irgendjemand aus einem Netzwerk hinzuzukommen. Die ersten Tage und Wochen setze ich mich schon selber mit den Themen auseinander. Ich schätze, wenn ich sie herunterschreiben würde, käme daraus eine Checkliste. Ansonsten ist es natürlich eine Frage der eigenen Herangehensweise. Üblicherweise, wenn ich den Fall nehme, dass ein Unternehmen offensichtlich in irgendeiner Form der Krise ist, ist der erste Blick vor allen Dingen auch auf das Thema Liquidität und Liquiditätsplanung, weil sich daraus relativ schnell haftungsrechtliche Themen entwickeln können, wenn Sie als Geschäftsführer tätig sind. Und dann natürlich in die aktuelle Businessplanung, verbunden mit der Frage, weil meistens ist das der Fall, gab es mal den Plan, aber der Plan wurde nicht eingehalten. Und häufig gleich schon mit dem ersten Tag des Jahres ging es dann gleich los im Januar, Februar. Und dann ist halt eben auch die Frage, kann man irgendwo erkennen, wo die Ursachen waren? Und wo ergeben sich oder wo sind möglicherweise die Hebel anzusetzen, um bestimmte Lücken zu schließen? Und daraus ergibt sich dann die weitere Vorgehensweise. Der dritte Punkt, und der ist sehr wichtig, sind sehr intensive Gespräche mit der gesamten Führungsmannschaft am Anfang. Je nach Größe des Unternehmens dann auch beliebig weiter sozusagen hierarchisch heruntergebrochen. Aber das hängt wirklich davon ab, wie international der Standort aufgestellt ist, wie viel Zeit haben Sie gerade, aber das Gespräch mit dem dort tätigen Management ist ein wesentlicher Bestandteil.
Ja, lass uns über die üblichen Verdächtigen reden, vielleicht das, was Sie immer wieder anfassen. Gibt es in Ihren Projekten, ich nenne es mal eine Top-5-Liste zum Beispiel an Hebeln, die Sie einfach regelmäßig bewegen?
Ja, klassisch sind es die Materialkosten, das ist einer der wesentlichen Hebel. Wenn Sie den angehen, da kommt immer was, auf Deutsch gesagt. Der zweite große Hebel, habe ich eben schon angesprochen, ist vor allen Dingen, sind dann die operativen Einheiten, sprich Produktion. Das sind aber durchaus Themen, die dann 2 oder 3 Jahre benötigen. Was auch ein Thema ist, ist die Erlösseite. Also es kommt auch häufig vor, dass es auch Potenziale gibt auf der Erlösseite. Da spreche ich dann nicht nur über möglicherweise Gespräche zur Preiserhöhung für bestimmte Themen in schwierigen Situationen, sondern auch so Themen wie Ersatzteilpreise, Ersatzteilpreisgestaltung gegenüber den Kunden, der zumindest mittelfristig auch Potenzial auf der Erlösseite bietet. Also ansonsten Material, Operations und klar ist natürlich, dass Sie am Ende des Tages auch in den restlichen Overhead hineingucken. Da gibt es auch Themen, ganz klar. Aber das, was ich eben an Bereichen genannt habe, das ist schon das, was relativ stark im Vordergrund steht und auch am Ende des Tages sehr die Liquidität beeinflusst.
Ja, das glaube ich. Kann man pauschal sagen, was Sie so an Prozent am EBITDA oder EBIT gemessen rausholen können? Wie hoch sind diese Hebel oder ist das zu allgemein, wenn ich das so frage?
Naja, prozentual am EBIT gemessen ist schwierig, wenn Sie von -5 auf +10 oder so gehen. Was schon möglich ist, über einen Zeitraum mittelfristig 2 bis 3 Jahre, gab es schon Projekte, wo Sie gut 20-25% die Kosten reduziert haben. Das geht. In einem Fall war es auch so, dass der Umsatz innerhalb von 2 bis 3 Jahren um ein Viertel zurückgegangen ist und das Unternehmen immer profitabel blieb. Das war ein Teilbereich eines größeren Unternehmens, in dem ich tätig war. Aber dort war es eben so, dass wir es wirklich geschafft haben, über die Jahre mit den Maßnahmen, sehr detaillierte Maßnahmen, also da geht nichts mit einer groben, großen Maßnahme, sondern da sind dann sehr viele kleine Maßnahmen auch mit verbunden, wo es auch um physischen Umzug geht. Da geht es dann wirklich um Umbau auch. Und das ist dann schon möglich. Also im Footprint, im Bereich Operations ist schon einiges möglich.
Lass uns darüber mal sprechen, weil Sie viele kleine Maßnahmen, da habe ich natürlich sofort eine Assoziation in meinem Kopf, wie viel Komplexität das mit sich bringt, technisch all diese kleinen Aktivitäten und Nitty-Gritty-Effekte auch zu tracken. Das ist die eine Seite, aber auch das Steuern und der Governance in der Organisation, das können Sie dann ja nicht alles selbst umsetzen und zum Erfolg treiben? Wie steuern Sie ein Projekt mit so vielen einzelnen Elementen? Wie treiben Sie das voran und bringen Sie es zum Ziel?
Ja, die Ausgangssituation ist ja häufig so, dass die Unternehmen, ich würde jetzt mal sagen, irgendwo über 150 Millionen Euro Umsatz machen, bis zu 800, 900 Millionen. In der Regel hat dieses Unternehmen auch einen gewissen internationalen Footprint. So, das heißt, wenn Sie in so einem solchen Unternehmen tätig sind, dann geht es nicht ohne einen zusätzlichen Support. Also was ich normalerweise dann sehr schnell mache, ist ein PMO aufzubauen, also Project Management Office, oder zuletzt haben wir es auch TMO genannt, Transformation Management Office. Das heißt, wenn nicht im Unternehmen vorhanden, hole ich mir dann noch jemanden an Bord, der gegebenenfalls Erfahrung damit hat, auch wirklich so eine Umsetzungsorganisation und dieses Projekt überhaupt aufzubauen, um dann von Anfang an beispielsweise auch mit einem entsprechenden Software-Support überhaupt tracken zu können. Denn Excel ist überall, aber Excel hat auch gewisse Nachteile, speziell was Transparenz und Tracking von Zahlen, Daten und Fakten anbetrifft. Und da ist es einfach notwendig, andere Dinge als Toolset mit einzuführen, die es ermöglichen, hunderte von Einzelmaßnahmen around the globe halt eben zu tracken und nachzuvollziehen und eben auch so transparent darzustellen, dass sie im Grunde genommen jeden Monat idealerweise auf Knopfdruck die Zahlen haben, wo sie eigentlich stehen. Und im Sinne der Governance, also das ist eine wesentliche Geschichte, um sicherzustellen, dass sich die Sachen nicht irgendwo so verzweigen, jeder eine eigene Excel-Liste hat und am Ende irgendwie immer nur die Diskussion ist, warum steht da 100 und nicht 120? Ja, und ich habe dir letzte Woche gesagt, das sind 80. So, das kann kein Mensch gebrauchen, das ist einfach auch nicht wertschöpfend.
Ja, absolut. Das Thema PMO interessiert mich sehr. Was würden Sie sagen, erkennen Sie über die letzten Mandanten hinweg, für welchen Reifegrad sehen Sie in Sachen PMO? Wie bereit sind die Organisationen? Vielleicht haben Sie auch schon ein PMO. Und wenn Sie noch keins haben, wie schnell nehmen Sie Ihre Bemühungen an, ein PMO aufzubauen? Da gehört ja mehr dazu, als zwei Leuten diesen Titel auf die Stirn zu kleben. Man muss ja dann auch Prozesse aufbauen, die Mitarbeiter müssen verstehen, wie ein PMO arbeitet, es anerkennen, Prozesse lernen, das Thema Governance. Wie ist da der Blick?
Bei mir ist es insofern einfach, Unternehmen haben ja in der Regel gar keine Erfahrung mit irgendeiner Form von Sondersituation, die sich jetzt irgendwie aufgebaut hat, was immer die Ursachen dafür waren. Und insofern ist dann eben auch die Frage, was macht man in dieser Situation? Und da es keine Erfahrungswerte gibt, gibt es in der Regel, oder bei mir war es jedenfalls so, es gab keine Projektorganisation, die sich damit beschäftigt hat. Jedes Unternehmen hat so in ihren eigenen Fachbereichen die Person, die so bestimmt Optimierungsthemen trackt, das Excel führt. Oder im Rahmen der Businessplanung musste jeder mal eine Idee liefern, wo was geht, was man machen könnte. Ja, manchmal ist es auch ein Controller oder Controllerin, die eine gewisse Kontrolle über bestimmte Zahlen hat. Aber im Sinne des organisierten Abarbeitens oder Aufbereitens und Nachvollziehens, wie ich es eben besprochen habe, das habe ich noch nicht gesehen. So, und die Bereitschaft ist in der Regel da. Sie haben immer die Diskussion, ja, aber das ist dann extra Arbeit. Ja, ist es am Anfang. Auf der anderen Seite, mittelfristig führt es halt eben dazu, dass sie verschiedene Dinge auch sein lassen können. Also die Diskussion, ja, das ist ja Extraarbeit und die Menschen haben schon viel zu tun. Antwort, ja, hilft aber jetzt nichts. Wir müssen es trotzdem machen.
Ja, und die Priorisierung, das, was Sie gerade wahrscheinlich dann sagen, dass man in der Lage ist, dann irgendwann auch zu erkennen, an welchen Stellen man vielleicht Projekte auch beenden kann oder zumindest mal sequenzieller erfahren kann, um dann wiederum auch Entlastung reinzubringen, die ist ja auch gar nicht möglich, wenn man keine Transparenz hat. Das macht definitiv Sinn, da zu investieren. Das sind manchmal auch externe Kräfte, weil im Unternehmen sich keiner findet oder keiner genommen werden soll? Oder was führt dazu, dass Sie sagen, wir müssen auf externe Kräfte zurückgreifen?
Na, ich habe ja eben gesagt, dass am Anfang eines solchen Prozesses ich sehr intensiv mit den Menschen spreche. Eine Zielsetzung ist da natürlich auch herauszufinden, wer ist generell Unterstützer eines solchen Projektes. Weil in der Regel die Menschen im Unternehmen erkennen schon, dass es da irgendwie ein Problem gibt. und dass da gerade etwas passiert. Und dann gibt es auf der einen Seite die sich das Ganze angucken und sagen, ja, schauen wir mal, was passiert. Andere sehen vielleicht für sich die Chance nach dem Motto, jetzt habe ich für mich die Chance, vielleicht meine Ideen vorzubringen und diesen ganzen Prozess zu unterstützen. Also es geht darum, vor allen Dingen auch Menschen zu identifizieren, die diesen Prozess unterstützen. Und da ist dann eben die Frage, gibt es jemanden, der irgendwie aufgrund seiner Qualifikation oder das, was er getan hat, sich relativ schnell in so ein Thema hineinfinden könnte, um es dann auch zu machen. Das wäre für mich immer die erste Wahl. Wenn das nicht da ist, dann ist es halt eben das Gucken in das Netzwerk oder das Fragen, kennt jemand jemanden?
Das passiert sehr häufig, können auch wir sagen, dass wir angesprochen werden von Unternehmen auch, die nach PMOs zum Beispiel suchen, uns ansprechen, da gibt es eine hohe Nachfrage am Markt. Offenbar wenig Personen, die das dann langen Track Record haben. Ich komme mal zurück auf das, was Sie eingangs gesagt haben, wie viel Uhr ist es eigentlich und entsprechend der Uhrzeit, wie vorangeschritten ist die Krise und wie viel Zeit für Veränderung haben wir. Sie haben eben ja drei Bereiche genannt, Materialkosten, operative Themen, die länger dauern, haben Sie gerade gesagt, 2 bis 3 Jahre sind da typisch in der Produktion, aber eben auch Topline-Themen. Das sind alles nicht Dinge oder viele von denen kann ich nicht innerhalb von 5 Minuten machen. Ist so viel Zeit für Veränderung in Ihren Situationen gegeben?
Die Frage wird sehr früh am Anfang beantwortet. Sprich, Sie steigen an Tag 1 ein, bekommen Zahlen und je nachdem, wie sie aussehen, sieht der Gesetzgeber vor, haben Sie nur einen bestimmten Zeitraum, Zeit, um Themen zu lösen, also sprich Insolvenzantragspflicht. Ja? Wenn Sie in einer solchen Phase sind, da muss zunächst erstmal geklärt werden, innerhalb weniger Tage, wo können Vereinbarungen getroffen werden, wo können eventuell legal Ausgaben geschoben oder zurückgenommen werden. Alles im rechtlichen Rahmen, am besten unterstützt von einem insolvenzrechtlich erfahrenen Rechtsanwalt, um einfach die Frage zu beantworten, wo stehe ich gerade von der rechtlichen Seite. Und die muss als erstes beantwortet werden. Und wenn Sie diese Hürde übernommen haben, nach dem Motto, okay, die Lage ist zwar kritisch, aber aufgrund dieser oder jenen kurzfristigen Maßnahmen oder Vereinbarungen haben wir sozusagen jetzt Zeit gewonnen. Dann können Sie anfangen, Ihren Plan aufzubauen. Und der orientiert sich immer danach, wie hoch ist der Handlungsdruck gerade, verbunden mit der Frage, muss ich etwas tun, rein rechtlich, oder habe ich die Zeit, weiterzuarbeiten. Und wenn Sie sozusagen sich diese Zeit geschafft haben, in irgendeiner Form zu organisieren, durch Vereinbarung oder Liquidität stellt sich so dar, dass Sie die nächsten Monate durchfinanziert sind, dann können Sie wirklich auch erst anfangen, Pläne zu machen. In der Regel verbunden auch mit, meistens sind ja Fremdfinanzierer wie Banken dabei, die solch einen Prozess supporten. Da stellt sich dann eben auch am Anfang die Frage, ob alle noch dabei sind und wie lange sind sie dabei. Ja. Und dann verzweigt es sich halt eben, wie lange haben sie Zeit, muss ein Sanierungsgutachten gemacht werden oder. Also dieses, was geht eigentlich, entscheidet sich in den ersten 2-3 Wochen.
Ja, also die Heuristik, glaube ich, und die Weichen, die man da passiert dabei auf dem Wege, haben Sie sehr gut dargestellt. Ich gehe mal auf den denkbar positiven Weg, wo viel Platz für strategische Transformationen ist, vielleicht für Produktionsthemen, aber auch Topline-Themen, vielleicht sogar das Geschäftsmodell oder andere Aspekte anzupassen. Gerade in Ihrer Leib- und Magenbranche, dem Automotive-Bereich, würde mich das interessieren. Was ist das, was Sie da heute sehen? Welche Pfade kann ich gehen, wenn ich Zeit habe, mich doch etwas grundlegender nochmal zu transformieren und zu verändern?
Wenn Sie es auf die Automotive-Branche beziehen, gibt es ja im Grunde genommen zwei große Strömungen. Zumindest wenn Sie auf Europa gucken. Das eine ist der in Europa beschlossene Ausstieg aus der Verbrennertechnologie mit den daraus für zumindest die Unternehmen, die dort tätig sind, erwachsenen Konsequenzen. Ich hätte jetzt fast beinahe gesagt, dann gibt es einen anderen Trend, das Thema Elektromobilität in Europa. zumindest bis letztes Jahr im November, Dezember, hätte man vielleicht annehmen können, dass die Unternehmen, die dort tätig sind, eher positiv davon betroffen sind. Das sind jetzt erstmal die beiden Strömungen. Meine Themen hatten vor allen Dingen in dem Bereich zu tun mit Unternehmen, die in irgendeiner Form von der Verbrennertechnologie betroffen wurden. Da haben sie zumindest, weil diese Firmen in der Regel internationale Standorte haben, haben sie Möglichkeit, vor allen Dingen an anderen Standorten den Footprint zu verändern, aber auch gegebenenfalls die Marktbearbeitung ein wenig zu verändern. Denn das, was wir in Europa machen, hat was damit zu tun, was im Rest der Welt passiert, aber es passiert halt eben anders. Also in Nordamerika wird auch in den nächsten Jahrzehnten wird es einen großen Verbrennermarkt geben und in China wird der noch viel größer sein. Ganz im Gegenteil, ist jetzt gerade Anfang des Jahres über den Ticker gekommen, dass China ganz bewusst sagt, nein, wir steigen nicht aus der Verbrennertechnologie aus. Und das hat für die natürlich Gründe, warum sie das tun. Das heißt, außerhalb Europas gibt es einen Markt, der durchaus wächst, zwar nicht riesig, aber er wächst oder er geht zumindest nicht signifikant, absolut gesehen, nicht unbedingt stark zurück. Ja. Sodass sie einfach strategisch von der Positionierung, wenn sie die Chance und das Geld haben, haben sie natürlich mittel- bis langfristig die Möglichkeit, sich da eventuell strategisch ganz anders aufzustellen. Auf der anderen Seite, eine Marktveränderung findet auch einfach dadurch statt, dass es spezialisierte Investoren gibt, die speziell in diesen Bereich investieren, die auch sogenannte Plattform-Investments aufbauen, speziell im Bereich dieser, wenn Sie so wollten, alten Technologien. Weil am Ende des Tages gibt es immer noch Kunden, auch in Deutschland, auch OEMs, die diese Produkte brauchen. Und weltweit gesehen bieten sie halt immer noch ein Potenzial. Also insofern entsteht da eine ganz andere Marktentwicklung.
Die Plattformstrategie wäre eine Konsolidierungsstrategie, wenn ich das zusammenfasse, oder?
Ja, letzten Endes gibt es Investoren, die bewusst, wenn sie so wollen, Unternehmen kaufen, zukaufen, ihr Portfolio erweitern, um dann halt eben auch mit einer entsprechenden Angebotsmacht möglicherweise auch anders gegenüber Kunden auftreten zu können. Ja, denn aufgrund Markterfordernissen, rechtlichen Rahmenbedingungen, Ersatzteilbedarf haben sie auch heute noch 10, 15, 20 Jahre Bedarf für viele Dinge, die irgendwann irgendwo herkommen müssen.
Sie haben in einleitenden Sätzen darauf hingewiesen, dass sie bis zum letzten Jahr, November, auch Elektromobilität sozusagen direkt angeführt hätten. Was hat sich geändert seither? Ist es die Entscheidung der Chinesen, die Sie erwähnen? Oder?
Nein. Das hat jetzt ein bisschen was mit politischen Rahmenbedingungen zu tun. Wobei ich da jetzt nicht unbedingt jetzt über Politik sprechen wollen würde. Aber es war in den letzten 1, 2, 3 Jahren schon so, zumindest bei den größeren Zulieferern, und die Menschen, die ich dort kannte, dieses Geschäft hat sehr hohe oder erfordert sehr hohe Investitionen und sind in der Regel nicht profitabel. Also viele große Hersteller, Produzenten, stand jetzt auch zum Teil in der Presse, haben dreistellige Millionenverluste gemacht in den letzten Jahren oder haben sie aufgehäuft. Aufgrund bestimmter Entscheidungen, jetzt gerade die in Deutschland auch getroffen wurde, hat eine, ich sage jetzt mal, schwierige Transformationssituation, führt jetzt offensichtlich dazu, dass die Nachfrage deutlich zurückgeht. Und die OEMs letzten Endes ihre Preise reduzieren, ja, um die nicht mehr vorhandene Förderung gegebenenfalls auszugleichen, verbunden mit Preiskämpfen, die es jetzt schon gibt oder die es bald geben wird, die Preise nach unten befördern, das wird Auswirkungen haben auf die Zulieferer. So, und das trifft jetzt auf eine Situation, wo die Zulieferer möglicherweise hoch investiert haben und investieren, den Break-Even noch nicht geschafft haben und jetzt vor der Situation stehen, dass deren Absatzplanung nicht mehr passt, sondern möglicherweise der Kunde noch kommt und sagt, ich hätte übrigens ganz gerne X% jetzt noch nach unten. Das ist jetzt einfach mal meine Hypothese so für dieses und nächstes Jahr. Da wird sicherlich noch den einen oder anderen Fall geben, der durch schweres Fahrwasser gehen wird.
Ja, klingt plausibel. Wir kommen zum Abschluss und das passt hier sehr gut und auch auf die Gefahren, dass man mir jetzt vorwirft, ich gestalte hier Clickbait mit Herrn Musk und Tesla, aber ich würde es einmal ansprechen. Gemessen an der Market Capitalization kommt Tesla als größte Brand den nachfolgenden 7 OEMs zusammen gleich. Darunter auch VW, Mercedes, Porsche und BMW. Was bedeutet das für die Automotive-Branche weltweit und in Deutschland?
Naja, erstmal hat er es sicherlich geschafft, irgendwo sein Produkt, seine Marke auch ja, fast schon in Richtung Lifestyle zu positionieren. Obwohl Tesla viele, viele, viele Jahre nicht profitabel war, hat er es einfach durchgehalten. Und man muss auch sagen, es gibt verschiedene Themen, die er anders macht, auch was die Wertschöpfungskette und die Integration der Vorstufen anbetrifft. Er macht sie anders als andere OEMs. Das hat jetzt natürlich in den letzten Jahren dann eben auch dazu geführt, dass es auch eine hohe Profitabilität gibt. Ja. Und verbunden mit dem Hype, mit dem Lifestyle, es ist etwas anderes, das Thema Elektromobilität etc. pp., denke ich, hat dazu geführt. Ob das jetzt nachhaltig ist oder wie lange es so weitergeht oder es geht forever so weiter, das könnte ich nicht sagen. Wenn ich es könnte, würde ich entweder eine Tesla-Aktie kaufen oder verkaufen. Ich habe keins von beiden. Also das hat sicherlich was damit zu tun. Er als Typ sicherlich auch. Also ich mag mir jetzt nicht vorstellen für Tesla als Marke und für die Börsenkapitalisierung, wenn es ihn dort nicht mehr gäbe.
Ja, danke für diese launige Einschätzung zum Schluss unseres Gesprächs. Vielen Dank für die Zeit.
Ja, ich bedanke mich auch. War sehr angenehm mit Ihnen.
Der Podcast Shift Happens ist eine Northern-Tech-Produktion. Northern-Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie- und Transformationsprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu unserem Podcast sowie unserer Software Falcon finden Sie auf northerntech.com und LinkedIn.